Wenn wir uns nicht von der christlichen Übereinkunft leiten lassen, dann gibt es wirklich nur eine Alternative. Und die wäre, dass ein einzelner Mensch oder eine Gruppe von Menschen sich daran macht, das Vakuum, das entstanden ist durch den Verlust des Glaubens, auszufüllen. Nun müssen wir nicht denken, das sei extrem von uns gedacht, weil nämlich viele Menschen, viele verschieden geartete Menschen bereits Vorschläge machen, in ganz genau der gleichen Richtung. Dass das, so sagen sie, unabwendbar kommen muss in unserer heutigen Gesellschaft. Jetzt, wo die christliche Übereinkunft verloren ist. Besonders ein Mann hat dies bereits vor ziemlich langer Zeit gesagt, und das war John Kenneth Galbraith. Da wir in einer armseligen Kultur leben, wie er meint, schlug Galbraith eine Elite vor, die sich aus Akademikern, Wissenschaftlern und der Regierung rekrutieren sollte. Auf der zweiten Generalversammlung der Gesellschaft für die Zukunft der Welt im Juni 1975 sagte Robert Theobald, Zitat, es ist naiv, die Unumgänglichkeit einer kompetenten Elite abstreiten zu wollen. Zitat Ende. Daniel Bell, ein bedeutender Denker, Professor für Soziologie an der Harvard-Universität, ist der Verfasser eines Buches Das Heraufkommen der nachindustriellen Gesellschaft. Darin sagte er, sowohl die Regierung als auch die Wirtschaft sind bereits so technisiert, dass die Technokraten zur allmächtigen Elite zu werden drohen. Und er sagt, dass dies zwangsläufig so kommt, wenn wir uns nicht entschließen, die Richtung zu ändern, die wir eingeschlagen haben. Aber außerdem spricht er eine besonders große Warnung aus. Er meint, das Fehlen eines fest eingewurzelten moralischen Glaubenssystems ist der kulturelle Widerspruch der Gesellschaft, die größte Herausforderung im Blick auf ihr Überleben. Nun, was meint er denn damit? Ja, er meint, dass es in dieser Gesellschaft einfach heißt, nun, da ist sie. Sowas wie eine Elite, die eine oder andere, von der all diese Männer und viele andere Denker heutzutage sprechen. Was er diskutiert, ist, wie findet diese Elite wohl einen wirklichen Maßstab? Wie findet sie denn nun jetzt einen echten Sinn des Lebens? Wie findet sie denn nun jetzt eine wahrhaftige Ethik? Mit anderen Worten, ich werde zusammenfassen, was er sagt, und brillant sagt er das, dass auch in einer solchen Gesellschaft auf keinen Fall eine absolute Ethik vereinbar ist mit absoluter Machtausübung. Das ist genau das, was uns erwartet. In dem Fall, dass eine willkürliche Elite eingesetzt wird und künftig willkürliche Maßstäbe setzt für die ganze Gemeinschaft. Der Humanismus hat keine Lösung gefunden für die Probleme der Moral, der Ethik und der Werte. Rousseaus romantisch-utopische Theorie führte zur Gewalt der Französischen Revolution und zur Guillotine. Wenn ich jetzt einiges über diese autoritäre Elite sage, bitte denken Sie da nicht an das Modell von Hitler und Stalin. Das würde die Sache überhaupt nicht treffen. Was wir betrachten, ist etwas viel Subtileres. Etwas, wofür Hitler und Stalin keinesfalls symptomatisch sind. Es handelt sich vielmehr höchstwahrscheinlich ganz wesentlich um eine manipulierende, autoritäre Elite. Der immerwährende Versuch einer gesteuerten Beeinflussung. In der Episode 6, erinnern Sie sich bitte an Episode 6, an deren Ende war von Wissenschaft die Rede, wiesen wir auf viele vorgeschlagene Formen der Manipulation hin. Und die wurden von ganz unterschiedlichen Menschen vorgeschlagen. Einiges davon gehört bereits zur Praxis. Wir sprachen von den Presseberichten über Dr. Kesslers Vorschlag, menschliche Aggressionen durch chemische Mittel abzubauen. Über Dr. Crantys Anregung, Geburtenkontrolle durch Zusätze in den weltweiten Trinkwasservorräten auszuüben. Über Dr. Clarks Plan, nachdem alle politischen Führer Anti-Aggressionspillen schlucken sollten. Und über Dr. Lees Vorschlag, dass alle Beamten sich einem jährlichen psychologischen Test unterziehen sollten. Und natürlich über Skinners Idee, das menschliche Verhalten durch Stimulantien zu beeinflussen. Aber eines hatten wir an der Stelle noch nicht berührt. Und das wird in Zukunft von immer größerer Bedeutung sein, wenn das so weitergeht. Ich meine das Problem von genetischer Steuerung. Francis Crick, der zusammen mit James Watson den DNS-Code entschlüsselte, hat sich sehr deutlich für die völlige genetische Steuerung ausgesprochen. Zitat. Bestimmte Leute sollten entscheiden, dass einige Menschen mehr Kinder und andere weniger haben sollen. Man muss vorher bestimmen, wer geboren werden soll. Ende des Zitats. Und das ist nur ein kleiner Ausschnitt aus seiner Rede. Denn wenn man sorgfältig weiterliest, findet man auch die Forderung nach einer Gruppe, einem Gremium. Er nennt das nicht Elite, aber sicher wäre das die Elite. Die entscheiden würde, welche Art von Menschen wir brauchen, genetisch in der Zukunft. und dann festsetzen würde, wie man diesen Menschen genetisch manipuliert. Viele technisch-medizinische Voraussetzungen sind jetzt bereits gegeben. Nun, als die Menschen noch daran glaubten, dass der Mensch erschaffen sei als Gottes Ebenbild, gab es noch eine echte Basis für Menschlichkeit. Ich sage Menschlichkeit, für Menschen menschlich zu sein. Aber sobald die einmal wegfällt, wie das jetzt bereits weitgehend der Fall ist mit dem Verlust der christlichen Übereinkunft, dann ist wirklich nicht einzusehen, wenn wir die Menschen schon als bloße Maschinen ansehen, als nicht wesentlich verschieden von Nicht-Personen, Nicht-Menschen, dann ist nicht einzusehen, warum sollten wir nicht auch an ihnen herumbasteln? Es stimmt tatsächlich. Francis Crick hat das Wort basteln verwendet. Dann ist nicht einzusehen, warum wir nicht an ihnen herumbasteln sollten, genetisch. Und ist auch nicht einzusehen, warum nicht auch manipulieren. Und weiter ist nicht einzusehen, warum nicht auch Kontrolle ausüben. Und natürlich denken wir unbedingt an die Manipulationsmöglichkeiten des Mediums Fernsehen. Es hat seine eigenen gewaltigen Möglichkeiten.
Gestern Nacht kam es erneut zu Gewalttätigkeiten, als einige junge Leute daran gehindert wurden, sich friedlich in der Innenstadt zu versammeln. Die Polizei verhielt sich merklich nervös, um nicht zu sagen schießfreudig. Frank Bushman, der Anwalt der jungen Leute, die morgen früh vor Gericht gestellt werden sollen, äußerte sich scharf zu dieser Überreaktion der Polizei.
Am gestrigen Abend kam es zu einem Krawall durch randalierende Schläger. Obwohl unsere Ordnungshüter heftig provoziert wurden, sorgten sie diszipliniert für die Wiederherstellung der Ordnung. Wichtig, dass unsere Gerichte an diesen Randalieren ein Exempel statuieren und sie ihrer wohlverdienten Strafe zuführen.
Diese Szenen sind gestellt. Wir haben sie gefilmt, um zu zeigen, dass das Fernsehen erzählen und erfinden kann, was es will. In beiden Versionen war die Aktion dieselbe. Und die Schauspieler taten genau das Gleiche. Nur die Kamera beobachtete den Vorgang anders und der Kommentator erzählte eine andere Geschichte. Wir wären naiv, wenn wir nicht erkennen würden, dass das, was uns im Fernsehen vorgesetzt wird, manipuliert ist. Aber aufgrund der Natur des Fernsehens betrachten wir es mit anderen Augen. Wir betrachten es, als wäre es die objektive Wahrheit. Für viele ist das, was sie im Fernsehen miterleben, wahrer als das, was sie mit ihren eigenen Augen in ihrer Umwelt beobachten. Ich betone, es ist immer unfair zu behaupten, das Fernsehen tut dies oder die Presse tut das. Das sind immer einzelne Menschen oder einzelne Veröffentlichungen oder Sendungen, die sich nicht einfach verallgemeinern lassen. Aber die Massenmedien können benutzt werden von einer autoritären, manipulierenden Regierung oder einer Elite. Die Elite setzt den willkürlichen Maßstab. Und dann kann man alle Massenmedien zur Manipulation benutzen und nicht nur das Fernsehen. Ein Komplott oder eine Verschwörung sind nicht nötig. Nötig ist nur, dass Persönlichkeiten in den einflussreichen Stellen und die, die entscheiden, welche Nachrichten gesendet werden und welche nicht, sich einig sind über die moderne Lehre des Humanismus und die moderne Weltanschauung, wie wir sie in dieser Serie ausführlich kennenlernen. Wenn die Perspektive, die Weltanschauung der Elite, sich deckt mit der von einflussreichen Nachrichtenträgern, gar nicht unbedingt allen, dann werden bewusst oder unbewusst die Medien zu einem Instrument der gesteuerten Beeinflussung. Nun, was werden all diese verfügbaren Beeinflussungstechniken in unseren Ländern bewirken? Ich denke dabei nicht an kommunistische Länder jetzt, Länder, die ja schon völlig totalitär sind, vielmehr an unsere eigenen Länder. Es wird Menschen geben, die sich nicht wohlfühlen bei den zunehmenden Kontrollen und der wachsenden Beeinflussung. Aber ich sehe ein Dilemma hier. Es ist ein sehr tiefgehendes. Und das Dilemma ist, dass viele von den Menschen, die sich für die bürgerlichen Freiheiten einsetzen, genauso auch völlig überzeugt sind, dass einzig und allein nur die Regierung verantwortlich ist für die Lösung aller Probleme. Und da ist natürlich ein Gegensatz, eine Kluft zwischen diesen Ansichten. Man kann sie nicht beide vertreten. Nun, unter dem zunehmenden Druck Und er nimmt ja immer stärker zu im Laufe der Zeit. An irgendeinem Punkt muss ja mal eine Grenze gezogen werden. Sicherlich haben Sie nur die Werte, die beiden Werte des persönlichen Friedens und Wohlstands, wird sich an einem gewissen Punkt Ihre Besorgnis wohl völlig gedickt haben. Die christliche Übereinkunft schenkte uns so unglaubliche Freiheiten. Natürlich, wie wir schon so oft gesagt haben, die Basis der christlichen Botschaft ist die, der Einzelne kann vor Gott nur bestehen auf der sicheren Basis eines Lebens im Geist des Evangeliums. Mehr bedarf es nicht. Und das humanistische Element hat da nichts zu suchen. Aber es gehörten mit dazu natürlich viele, viele zweitrangige Dinge. Und eines davon war, eine untergeordnete Sache war, dieser unglaubliche Freiheitsraum, den wir bereits erwähnt haben. Diese Freiheit, die führte nie zum Chaos. Aber nun eins. Ist es nicht so, dass diese wirklich gewaltigen Freiheiten nur deshalb nicht ins Chaos führten, weil diese christliche Übereinkunft für eine Lebensform sorgte? Entfernt man die christliche Übereinkunft als Ursache dieser Lebensform, so werden die Freiheiten, die so groß, herrlich und wunderbar waren, die wir hatten durch eben diese christliche Übereinkunft, genau diese Freiheiten werden dann zu Hammerschlägen, die alles zertrümmern und ins völlige Chaos führen. Also die gute Sache wird mit einem Mal zur bösen, weil mit der Übereinkunft eben auch die Lebensform verschwindet. Nun, das ist genau das, was eingetreten ist. Denken wir doch nur an die Vereinigten Staaten. Es könnte auch ein anderes Land sein in der westlichen Welt, aber ich wähle die USA aus. Von welcher Seite würde die autoritäre, manipulierende Regierung kommen? Die meisten Leute denken natürlich zuerst an die Regierung, an den Präsidenten mit so großer Machtfülle. Aber die Regierung ist nicht die einzige Stelle, auf die man achten sollte. Nun, es ist wahr, es fällt schwer zu denken, dass praktisch der Kongress solch eine autoritäre Regierungsform in Kraft setzen sollte. Aber es ist nicht undenkbar. Ein Beamter, der früher einmal einen sehr hohen Rang bekleidet hat, in den Vereinigten Staaten, sagte einmal etwas sehr Weises. Was er sagte war, ich will es zitieren, legislative Diktaturformen sind nicht besser als exekutive Tyrannei. Und er hatte vollkommen recht. Nein, es ist nicht die Frage, von welcher Seite der Regierung die autoritäre, manipulierende Herrschaftsform kommt. Das Problem ist, dass sie kommt. Es ist leider wahr, die Gefahr existiert. Und jetzt kommen wir zu dem meiner Meinung nach entscheidenden Punkt. Auch das austauschbare soziale Recht, wie es von den Gerichten praktiziert wird, darf nicht außer Acht gelassen werden. Auch aus dieser Quelle kann die autoritäre, manipulierende Regierungsform womöglich kommen. Jemand verwandte den Begriff der gebietenden Gerichtsbarkeit. Das ist ein sehr guter Begriff in unserer Situation. Und nicht zu vergessen, wir reden von der Existenz einer autoritären Herrschaftsform, in der die Worte rechts und links tatsächlich ihre Bedeutung verlieren. Sie sind unerheblich. Ich behaupte nicht, sie hätten keine Bedeutung. Aber wir müssen doch etwas tiefer hineinsehen. Und dann sind rechts und links wirklich nur zwei Wege, die zum selben Ziel führen. Das Problem ist nicht, für welchen der beiden Wege man sich entscheidet. Das Problem liegt in einem entscheidenden Punkt. Und der heißt die Elite. Der Totalitarismus als solcher, er füllt das Vakuum, das übrig geblieben ist, nach dem Verlust der christlichen Übereinkunft. Er füllt das Vakuum und zwingt seine Lebensform der Gesellschaft auf, damit sie nicht abrutschen soll ins Chaos. Das ist das wahre Problem. Und die meisten Menschen, junge wie auch ältere, leben doch in Apathie. In den meisten Ländern der westlichen Welt lebt die Mehrheit der Bevölkerung doch nur noch nach den Werten des persönlichen Friedens und Wohlstands. Darf man im Ernst erwarten, dass die Menschen sich auflehnen? Gegen eine so starke Strömung, in der nicht so wichtig ist wie Wohlstand und persönlicher Friede? Werden sie nicht eher ihre Freiheiten aufgeben, ihre demokratischen Überzeugungen Schritt für Schritt, eine nach der anderen, solange ihnen nur einer die Illusion lässt, wenigstens die Illusion des persönlichen Friedens und Wohlstands? Die schwachen humanistischen Ideale konnten letztlich nicht die unerlässliche Grundlage sein. Erinnern wir uns, was Humanismus ist. Er bedeutet, dass der Mensch beginnt, unabhängig zu werden. Er wird bindungslos. Er bedeutet die völlige Abwendung von allem, was Gott ihm zu sagen hat. Und diese Art von Humanismus, diese humanistischen Ideale, waren weder früher in der Lage, noch sind sie es gegenwärtig, noch werden sie es in Zukunft sein, eine Basis zu bilden für den ausreichenden Schutz unserer gesellschaftlichen Freiheiten. Sie sind nicht imstande dazu. Da fällt mir jene kleine römische Brücke ein. Ich zeigte sie in der ersten Episode. Als ich dort stand auf der römischen Brücke, wies ich darauf hin, wie diese kleinen römischen Buckelbrücken 2000 Jahre lang sicher hielten, wenn Esel, Pferde, Kühe, Wagen und Menschen hinübergingen. Aber fahren Sie einen modernen Laster über sie, stürzt die Brücke ein. Und genau dahin werden die humanistischen Ideale uns führen. Solange kein besonderer Druck wirkt, scheinen sie uns wirklich Bedeutsames auszusagen und sogar meist recht treffend. Aber sobald der Druck sich verstärkt, ist es eine völlig veränderte Situation. Und ich bin sicher, der Druck wird sich verstärken. Ich kann bestimmt eine Anzahl Gründe benennen. Es finden sich vielleicht noch mehr. Aber die, die ich im Moment anführe, werden nicht erst in der Zukunft wirksam. Sie wirken schon jetzt auf uns und der Druck nimmt bereits mächtig zu, und zwar Monat für Monat, Jahr für Jahr. Zunächst ist es das Dilemma des wirtschaftlichen Zusammenbruchs. Und der zeichnet sich schon in der Unmöglichkeit ab, die Inflation zu kontrollieren. Überall reiten Wirtschaftler darauf herum, dass wir keine Lösung finden für die Kontrolle der Inflation. Und das wird, wenn sie anhält, dazu führen, dass ein Land nach dem anderen wirtschaftlich zusammenbricht. Oder denken wir an den politischen Terrorismus, einen willkürlichen Terrorismus, wie er sich über die ganze Welt ausbreitet. Er übt einen furchtbaren Druck auf die Menschen aus. Und dann, vielleicht das Schlimmste von allem, die Gefahr eines Krieges zwischen den imperialistischen und expansiven kommunistischen Ländern und dem Westen. Und dazu noch die Furcht vor dem Atomkrieg. Es ist ein furchtbarer Druck, all das aufzugeben. Alle Freiheiten und Werte, wenn wir ihn dadurch behalten, unseren Frieden und Wohlstand. Dann wäre da noch die Verknappung der Nahrungsmittel, der anderen Rohstoffe in der Welt. Und das bedingt fast automatisch eine Umverteilung des Reichtums in der Welt und eine Veränderung der Machtverhältnisse. Und allein diese Vorstellung bedeutet für viele schon einen furchtbaren Druck. Und da dieser Druck sich künftig immer mehr verstärken wird, werden die Menschen für nichts als ihren persönlichen Frieden und persönlichen Wohlstand wohl alles aufgeben. Auch die Werte der Freiheit. Besonders wenn es wie in unserer eigenen Zeit ist und in den Tagen des Augustus im Römischen Reich war, die Dinge sich verändern, Veränderungen sich einschleichen, während dem Anschein nach die äußeren Formen der Verfassung gewahrt bleiben. Unter der wachsenden Bedrohung wird der moderne Mensch mit seiner Apathie und dem Wunsch nach persönlichem Frieden erdrückt. Genau wie die kleine römische Brücke einstürzt unter dem Gewicht eines 10-Tonnen-Lasters. Genau da stehen wir. Nun zu den Alternativen. Nach der natürlichen Entwicklung wären es jetzt nur noch zwei. Die eine, die aufgezwungene Ordnung. Und wir sprachen ausführlich in dieser Episode und verwiesen dabei auf andere Episoden über die Möglichkeit dieser aufgezwungenen Ordnung. Oder... Das wäre jetzt die andere der noch verbleibenden Möglichkeiten. Die Gesellschaft, das heißt also wir, besinnen uns und kehren endlich zurück zu der Basis, die uns Form und Freiheit gab. Das ist die Rückkehr zu Gottes Offenbarung in der Bibel. Genauso wie er sich offenbarte in Christus. Das war die Basis, die uns Form gab und Freiheit. Und es scheint wirklich so, als wären das die einzigen Möglichkeiten. Die aufgezwungene Ordnung oder unsere Gesellschaft besinnt sich auf die Basis, die ihr Form und Freiheit gegeben hat. Aber ich will sofort etwas als Warnung hinzufügen. Das Christentum kann man nicht annehmen als Mittel zum gesellschaftlichen Zweck. Das wäre zu wenig. Es geht nicht, dass man es annimmt bloß aus einem höheren Nützlichkeitsdenken. Christentum ist Wahrheit und es verlangt Hingabe an diese Wahrheit. Es bedeutet, da ist ein unendlicher Gott, der existiert. Und er hat alle Dinge geschaffen. Die Dinge sind nicht ein Ergebnis des Zufalls. Dieser unendliche persönliche Gott schuf auch den Himmel und die Erde. Er schuf das Raumzeitkontinuum. Es bedeutet die Annahme Christi als Erlöser und als Herrn. Und wenn wir ihn annehmen als Herrn, bedeutet das für uns künftig und für alle Zeit, leben wir mit dem unbedingten moralischen Maßstab, den uns die Bibel gibt, selbst wenn uns das von der Umwelt absondert, wie es den Urchristen erging. Hier finden wir die wahre Moral und die wahren Werte und den Sinn des Lebens. Und insbesondere finden wir die Aufgabe des Menschen hier in der Bibel. Und wir müssen begreifen, was die Bibel uns sagt, ist Wahrheit. Nicht eine Wahrheit im Sinne eines Sprungs in eine Sphäre des Nichtrationalen, sondern eine Wahrheit, die uns die Einheit lehrt von allem Wissen und allem Leben. Das bedeutet weiter, dass die Menschen auf dieser Grundlage Einfluss ausüben auf die Weltanschauung ihrer Umwelt. Und das ohne Rücksicht auf die Folgen, genau wie die Urgemeinde damals im Römischen Reich. Die hat stets ohne Rücksicht auf die Folgen gehandelt und gelebt. Das bedeutet, dass wir Verantwortung haben vor Gott, wenn wir auf dieser Basis auf die Gesellschaft einwirken, im ganzen Spektrum, im gesamten Bereich des täglichen Lebens. Und dann noch etwas. Und es ist wichtig, das zu bedenken. Wenn der Christ auf die Weltanschauung seiner Umwelt einwirken will, bedarf es dazu keiner Mehrheit. Es war einmal ein Jude. Der war Christ geworden. Und er schrieb einen Brief an die Christen in Rom, ungefähr im Jahre 60. Er hatte vorher schon in Griechenland am Fuße der Akropolis zu den Menschen gesprochen. Was hatte dieser Paulus den Menschen seiner Zeit zu sagen? Er meinte, eure Weltanschauung erklärt euch kaum die Existenz des Universums oder seinen Aufbau. Und sie erklärt euch auch kaum die Einzigartigkeit des Menschen. Euer Weltbild erklärt euch niemals diese Dinge. Und doch weist ihr zurück und ihr verdrängt das, was euch alle diese Dinge erklärt, sowohl die Existenz des Universums und seinen Aufbau, als auch die Einzigartigkeit des Menschen. Ich will zitieren aus einem Paulusbrief. Die Vergeltung Gottes wird offenbart vom Himmel gegen alle Gottlosigkeit und Ungerechtigkeit der Menschen, die die Wahrheit unterdrücken in Ungerechtigkeit. Denn das Erkennbare in ihnen ist offenbar. Und hier sagt er auch etwas über die Einzigartigkeit des Menschen. Der Mensch ist unterschieden vom Nichtmenschen. Denn was die Menschen wissen von Gott, ist in ihnen längst offenbar. Denn Gott selbst hat es offenbart. Denn das unsichtbare Wesen des Schöpfers ist seit Erschaffung der Welt klar zu sehen, wahrzunehmen an den erschaffenen Werken. Und hier sagt er auch etwas über das Universum und seinen Aufbau. Das unsichtbare Wesen des Schöpfers ist seit der Erschaffung der Welt klar zu sehen, wahrzunehmen an den erschaffenen Werken. Nämlich seine ewige Kraft und Gottheit. Also sind sie ohne Entschuldigung. Er sagt, dass das Universum und sein Aufbau und die Einzigartigkeit des Menschen keinen Widerspruch bilden. Sie bringen dieselbe Botschaft, die die Bibel verkündet, dass Gott existiert. Und wir müssen sagen, den Humanisten unserer eigenen Zeit, was er damals den Menschen seiner Zeit gesagt hat. Der humanistische Mensch, der Mensch, der auf seine Selbstherrlichkeit pocht, hat keine Erklärung. Weder für die Existenz des Universums und seinen Aufbau, noch für seine Einzigartigkeit. Und doch verwirft er die Antwort, die einzig wirkliche Antwort. Dass dieser Gott existiert und nicht geschwiegen hat, sondern gesprochen. In der Bibel und durch Christus verkündet er wirklich seine zentrale Botschaft, dass die Menschen freiwillig zu Gott kommen, auf der Basis des Evangeliums Christi. Aber das bringt noch viele andere Dinge mit sich. Doch für unsere Betrachtung, deren Ende wir uns allmählich nähern, ist es besonders wichtig, sich zu besinnen auf diese riesigen Freiheiten, welche uns zuteil geworden sind. Und doch führen diese Freiheiten keineswegs zum Chaos. Und das ist unsere Hoffnung für die Zukunft. Wir kennen nur diesen Weg oder eine aufgezwungene Ordnung. Menschen handeln gemäß ihrer Weltanschauung. Das Problem liegt nicht in den sichtbaren Dingen. Das Problem ist, dass man die richtige Weltanschauung hat und danach lebt und handelt. Die Weltanschauung, die Männern und Frauen die Wahrheit des Seins zeigt. Thank you.